Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, da kann man doch schon ein wenig neidisch werden bei dem Bericht von dem Pfingstgeschehen in Jerusalem. Aufsehenerregende Wunder geschehen, Tausende versammeln sich und hören der Predigt des Petrus zu. Seine Worte verpuffen nicht einfach in der Luft. Viele Menschen beginnen, an Jesus Christus zu glauben. Die Gemeinde wächst sprunghaft an. Gottes Geist ist sichtbar, wirkt für alle offensichtlich. Und bei uns? Wir erbitten, ja, wir erwarten Großes von Gott und erfahren oft nicht einmal in den kleinen Dingen Veränderung. Wir wünschen, dass so mancher ein Leben im Glauben an Jesus Christus wagt. Wir schieben, ziehen, drücken, doch es bleibt bei tastenden, zögernden Schritten. Manch einer empfindet sich selbst oder auch den Kreis, in dem er sich wohlfühlt, in dem er zu Hause ist, in einer Flaute. Wir wünschen uns Erneuerung, frischen Wind, und doch bleibt vieles beim Alten. Da möchte man am liebsten rufen: Komm, Herr, wehe endlich mit deiner Kraft, mit deinem Geist, lass Zeichen und Wunder geschehen, wirke, verändere, ja erneuere deine Gemeinde, deine Kirche und uns selber. Lass Menschen zu dir finden, die an deinen Namen glauben. Kannst du denn tatenlos zusehen, unser Gott? Ganz ähnlich ging es den Israeliten im babylonischen Exil. Sie sehnten sich nach Gottes Eingreifen, nach seinem Wirken. Bring uns endlich wieder nach Hause, in das Land, das du uns verheißen hast, Gott. Hier im Exil, in der Niederlage, am Tiefpunkt, können wir kein Zeugnis für dich sein. Hilf uns sichtbar aus dem Zerbruch, aus der Krise heraus, damit die Babylonier deine Macht erkennen, dass sie deine Kraft sehen. Sieh doch nicht so lang tatenlos zu. Auf diese Sehnsucht, auf unsere Wünsche nach Erneuerung und Veränderung antwortet Gott durch die Verheißung des Geistes im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 36. Ab Vers 22 sagt Gott: So spricht Gott der Herr: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und will euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch hineingeben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch hineingeben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach leben. So spricht Gott der Herr. In diesem Predigttext werden drei Punkte sichtbar: Gottes Geist reinigt, zweitens Gottes Geist erneuert und drittens Gottes Geist verändert. Erstens, Gottes Geist reinigt. Gott beginnt da, das sehen wir in diesem Predigttext, wo es uns persönlich am unliebsten ist, bei uns selber. Er hält nicht Gericht über den Babyloniern, er straft nicht die, die ihn lästern. Er legt seinen Finger auf die wunden Punkte in seinem eigenen Volk, auf die faulen Stellen bei seinen Leuten, die ihm vertrauen wollen. Gott sagt: Ihr habt meinen heiligen Namen entheiligt. Ihr habt meinen Namen entheiligt. Gott tut es bis ins Herz weh, wenn andere berechtigt an uns Christen aussetzen: Ihr seid doch in keiner Weise anders als wir. Jeder ist besorgt, sein Schäfchen ins Trockene zu bringen. Jeder achtet genauso darauf, wo er bleibt. Was zu weit geht, geht zu weit. Man kann ja schließlich auch von einem Christen nicht unbedingt alles erwarten. Nach außen hin wirkt ihr überzeugend im Lebensstil und der Konsequenz des Glaubens, aber innen drin seid ihr krank, vielfach erstarrt und festgefahren. Andere Menschen, die wenig vom Glauben an Gott halten, erkennen diesen Unterschied zwischen äußerem Schein und innerem Sein oft viel schneller und klarer als ich selber. Sie wissen, dass ein Christ ein Spiegelbild für Gott ist. Wie sollen diese Menschen zu Gott Vertrauen fassen, wenn sie an mir ein völlig verzerrtes Bild von Gott erkennen? Wie sollen sie Gottes Heiligkeit wahrnehmen, wenn mein Leben Gottes Namen entheiligt? Ich muss mir immer wieder neu diese Grundfrage stellen. Spüren andere etwas von der neuen Prägung durch Gott? Oder spiele ich ganz geschickt, wie jeder andere auch, mit der Unwahrhaftigkeit? Solange kein Kläger da ist, gibt es auch keinen Richter. Lasse ich mich bestimmen vom Streben nach Anerkennung und Erfolg, ob im Beruf oder in der Gemeinde? Welche Mittel sind mir recht, um weiter nach vorne zu kommen, um weiter nach oben zu kommen? Belaste ich durch meine Umgangsweise oder meinen Arbeitsstil die Atmosphäre in der Familie, in der Hausgemeinschaft oder unter Kollegen? Gott gibt es einen Stich ins Herz, wenn wir seinen Namen in unserer Umgebung in den Schmutz ziehen. Dazu braucht man kaum Worte zu machen, denn unser Leben entheiligt Gottes Namen vielfach gründlicher. Doch Gott seinerseits überlässt uns nicht der eigenen Unreinheit. So sehen wir hier in dieser Ankündigung Gottes, dass er selber aktiv wird. Er bewirkt durch seinen Geist Reinigung. Er reinigt uns nicht um unsere Selbstwillen. Er greift ein, weil es um seinen Namen, um seine Glaubwürdigkeit in dieser Welt geht. Seine Heiligkeit steht auf dem Spiel. Aber er verwirft sein Volk auch nicht. Er will es reinigen. Er will diejenigen reinigen, erneuern, die seinen Namen entheiligt haben. Er will sie neu zum Zeichen setzen für seine Heiligkeit, für sein Wirken in der Welt. Das ist meines Erachtens sehr tröstlich. Gott gibt keinen auf. Aber er überlässt uns auch nicht uns selbst und unseren Vorstellungen. Er schickt seinen Geist, damit die Unreinheit sichtbar wird, damit dieser Geist uns reinigt. Wer Christ sein will, kann nicht bleiben, wie er ist. Der Geist Gottes löst manche Verkrustungen auf, wo unser Glaube oder auch die Art, wie wir den Glauben leben, erstarrt ist. Der Geist Gottes zeigt faule Kompromisse auf, wo wir zwei Herren gleichzeitig dienen: Gott und uns selber, Gott und der eigenen Ehre, Gott und dem Erfolg. Es wäre hier noch viel an Beispielen anzufügen. Sicher, wenn der Geist Gottes, und ich möchte in diesem Bild bleiben, an uns schrubbt und putzt und reinigt, dann tut das weh. Wir müssen manches zurücklassen, manche Federn lassen, aber es geht ja nicht um uns selber, sondern dass Gott sich zeigt, dass Gott sich verherrlicht durch das Leben seiner Christen. Das Zugeständnis von Fehlern und Unreinheit fällt schwer. Aber genau so geschieht Reinigung, Erneuerung. Nur so wird Gottes Name in dieser Welt verherrlicht. Wir können nicht beten, dein Name werde geheiligt, und dabei ganz persönlich denken, aber nur nicht durch mein Leben. Gott reinigt durch seinen Geist. Lassen wir doch Gottes Geist in uns wirken, dann wird in uns Pfingsten. Das Zweite, Gottes Geist erneuert. An Pfingsten ging es Gott nicht um die Modernisierung seiner Gemeinde. Da wurde nicht aufgemöbelt und aufpoliert. Gott machte seine Gemeinde an Pfingsten nicht attraktiver. Mit Pfingsten brach ganz Neues auf. Gott gibt sich nicht mit oberflächlicher Reinigung zufrieden. Ihm geht es um Erneuerung. Deshalb sagt er durch Hesekiel: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich will das steinerne Herz wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Seit Pfingsten ist diese totale, diese umfassende Erneuerung von uns Menschen angesagt. Wo unser Herz hart geworden ist, versteinert gegenüber Gott, sodass sein Wort an uns abprallt. Wo unser Herz hart ist gegenüber Menschen, sodass wir ihnen nicht die Chance zum Neuanfang geben. Wo unser Herz verkrampft ist durch Kummer und Sorge, verhärtet durch Enttäuschungen und Zweifel an Gott, da sagt Gott: Ich will dir ein neues Herz geben. Du kannst neu anfangen. Ein neuer Geist soll in dich hineinkommen. Aber ich will, sagt Gott. Wir können uns nicht selber erneuern. Gott muss unser altes Herz, unser erstarrtes, verhärtetes Innenleben aus uns herausnehmen und uns ein neues Herz geben. Das Herz, das Gott uns gibt, ist offen für seinen Geist, vorbereitet, ihn aufzunehmen und ihn wirken zu lassen. Der neue Geist Gottes will uns erfüllen. Und dieser Geist bewahrt auch unser Herz vor neuen Erstarrungen und Verhärtungen. Weil er uns reinigt, dieser Geist Gottes, brauchen wir nicht mehr hart und festgefahren zu sein. Umfassende Erneuerung kündigt Gott an. Gott will uns mit einem neuen Geist und einem neuen Herz beschenken. Wir brauchen ihn nur, um uns an uns wirken zu lassen. Wir brauchen nur zu bitten: Dein Reich komme. Deine Herrschaft soll in meinem Leben beginnen. Ich will für deine Erneuerung offen sein. Dein Wille geschehe. Ich will, Gott, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Ich will, dass du zum Zug kommst, dass du die bestimmende, tragende Kraft in meinem Leben wirst. Wenn wir das von Herzen bitten, kommt Gottes Geist in unser Leben hinein und verändert uns. Was Hesekiel noch als Verheißung vor sich hatte, was noch ausstand, ist seit Jesus erfüllt. Die Sünde, die Trennung von Gott ist nicht mehr die allein bestimmende Kraft in dieser Welt. Das Wort der Vergebung, entstanden durch Jesu Tod für uns, sprengt die Mauern der Unversöhnlichkeit auf. Was uns vom Leben mit Gott abhalten will, ist durch Jesu Tod am Kreuz bereits überwunden. Unser altes Leben dürfen wir ablegen und zurücklassen, mit neuem Leben, mit erneuertem Inneren und mit neuem Geist werden wir durch den Glauben an Jesus Christus beschenkt. Der Geist Gottes bewirkt diese Erneuerung von innen heraus. Und gleichzeitig macht er uns auch immer wieder gewiss, dass diese erneuernde Kraft Gottes da ist und nicht aufhört. Und dass sich diese Kraft auch weiterhin entfaltet. Und deshalb das Dritte: Gottes Geist verändert. Wo Gottes Geist wirkt, werden Menschen verändert. Aus den ängstlichen Jüngern wurden eifrige Bekenner. Sie konnten es nicht mehr lassen, von Gott zu erzählen, Gott durch Wort und Tat groß zu machen. Ihr Leben und ihre Worte heiligten Gottes Namen. Der Geist Gottes machte aus ihnen, wie Hesekiel ankündigt, solche Leute, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ein hartherziger Ausbeuter wollte im Grunde gar nicht anders werden. Nur aus Neugier wollte er Jesus kennenlernen, sehen, was er sagt und wie er ist. Aber ein paar Stunden später war er von innen heraus verändert. Sein hartes Herz war in der Nähe von Jesu Liebe geschmolzen. Er sagte: Die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so will ich es vierfach zurückgeben. Dieser Mann war Zachäus, der Zöllner. Gott, die Wahrheit in Person, will, dass man uns abspürt. Diese Leute lieben die Wahrheit. Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit und Lüge haben bei ihnen keinen Platz. Gott, die Gnade in Person, will, dass sich seine Gnade in unserem Leben auswirkt. Diese Leute nehmen einander an, so wie Christus jeden angenommen hat. Gott, die Freundlichkeit in Person, will, dass jede Unbarmherzigkeit weicht. Wir sehen daraus, Gottes Geist will Blüten treiben, Blüten, die zu Früchten werden. Wenn wir in der Erneuerung durch Gottes Geist bleiben, wenn wir uns reinigen lassen, dann werden wir zu Reben am Weinstock Jesus Christus. Diese Reben bringen Frucht, gewirkt durch den Heiligen Geist. Gott hat den Geist in jeden Glaubenden hineingelegt, damit unser Leben ein Spiegel für den Heiligen Gott ist. Wie die einzelnen Beeren einer Traube, so sollen in unserem Leben Früchte des Glaubens, Früchte des Geistes zu sehen sein. Paulus beschreibt sie in den Begriffen Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Welche dieser Beeren stechen in meinem Leben besonders hervor und welche wirken äußerst verkümmert? Die Frucht ist sicherlich nicht von heute auf morgen da. Sie muss wachsen, sie muss reifen. Aus dem Wirken des Geistes, aus seiner Erneuerung zum Beispiel, wächst die Kraft, in der Auseinandersetzung auch einmal zurückzustehen. Da muss ich nicht immer das letzte Wort haben. Aus der Erfahrung, wie viel Geduld Gott mir gegenüber bringt, erwächst die Kraft, auch gegenüber den eigenen Kindern geduldig zu sein, auch wenn sie vielleicht dreimal die gleiche Dummheit machen. Der Geist Gottes will in uns wirken, will uns verändern, erneuern. Er wirkt diese ganze Frucht, die ganze Traube, und zu ihr gehört jede Beere gleichermaßen. Gott will, dass in unserem Leben seine Frucht des Geistes sichtbar wird und greifbar ist. Dann ehren wir seinen Namen. Woran liegt es, dass wir noch so weit von diesem Ziel entfernt sind? Vielleicht, weil wir krampfhaft selber an uns arbeiten und wirken? Vielleicht, weil wir Gottes Geist nicht genug Raum in uns geben? Vielleicht, weil wir zwar die Erneuerung wollen, aber sie soll möglichst nicht ganz so konkret sein? Auch wenn es so sein mag in unserem Leben, Gott will mit uns mehr. Gott will, dass wir von seinem Geist geprägt werden, dass sein Geist uns führt und leitet. Gott will uns reinigen, erneuern und verändern, heute und jetzt. Lassen wir ihn in uns wirken, dann wird unser Leben neu, dann wird auch unsere Gemeinde verändert und erneuert. Der Geist Gottes reinigt den Einzelnen und seine ganze Gemeinde. So werden unsere Mitmenschen erkennen, dass Gott heilig ist, dass er wirkt und dass er uns zu neuen Menschen gemacht hat, Menschen, die seine Liebe und Güte spiegeln. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist und stärker ist als unsere eigenen Kräfte, als unseren Willen und unsere Gedanken, der stärke uns im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.